Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Schönen guten Morgen, Daniel Kraus.
Hallihallo, guten Morgen.
Sie sind einer der Mitgründer des Fernbusunternehmens Flixbus. Wie sind Sie denn heute nach Stuttgart gekommen?
Heute früh bin ich tatsächlich mit dem Auto gekommen. Ich habe mir das Auto von meiner Verlobten geschnorrt, weil wir doch recht früh da sind.
Kein Vertrauen in die Pünktlichkeit Ihrer Busse?
Nicht, das hat nur in Teilen was mit der Pünktlichkeit zu tun, aber auch mit dem Fahrplan natürlich. Das muss schon Bus passen. Und wenn es dann zu knapp ist, dann konnte ich mich heute leider gar nicht für die Öffentlichen entscheiden, weil auch die Bahn war etwas zu knapp. Von daher habe ich mir gedacht, lieber noch früher aufstehen und dann flexibel
bleiben. Bahn wäre gegangen, habe ich eben noch nachgeguckt.
Ein Regionalexpress wäre gegangen, ja, ist richtig, aber der wäre um 9 da gewesen. Und dann ist mir die Frage, von Nürnberg nach Stuttgart ist leider von den Öffentlichen sehr, sehr schlechte Verbindung. Da habe ich tatsächlich heute die Flexibilität gewählt. Und selbst die hat mich fast im Stich gelassen. Das war schon sehr knapp, weil zwischen Heilbronn und Stuttgart haben die Hörerinnen und Hörer bestimmt im Radio gehört. Da durfte ich auch eine Stunde verbringen.
Ja, deswegen sitzen Sie jetzt ganz entspannt hier und frühstücken erstmal und können in Ruhe ankommen. Aber gleich nochmal zurück zu Ihrem Unternehmen und den Bussen. Es hätte doch sicherlich Verbindungen auch gegeben, die Sie hätten nehmen können. Wie lange wären Sie dann unterwegs gewesen im Vergleich zur Bahn?
Nach Stuttgart ist es so, dass wir sehr ähnlich brauchen, das heißt so um die 3 Stunden. Und dadurch, dass es keine wirkliche Schnellstrecke ist zwischen Nürnberg und Stuttgart, gibt sich da der Bus und die Bahn sehr wenig. Also ich bin normalerweise nach Stuttgart, wenn ich Freunde besuche, sehr häufig mit dem Flixbus unterwegs, weil wie gesagt, da die Schiene nicht im Vorteil ist. Aber das kommt sehr darauf an, wie die Infrastruktur ausgebaut ist.
Ja, die grünen Busse muss man, glaube ich, nicht mehr erklären, Ihres Unternehmens. Sie kennt fast jeder. Sie werben mit 250.000 Verbindungen täglich durch, ich glaube, inzwischen 28 Länder. Wie viele Busse haben Sie denn?
Also besitzen tun wir faktisch nur einen einzigen Bus, den wir brauchen, um als Busunternehmen anerkannt zu werden. Das hat ist eine Frage der Regulatorik. Alle anderen betreiben wir zusammen mit mittelständischen Busunternehmen durch ganz Europa. Das sind auch so zwischen 250 und 300 Stück. Und die sehen zwar alle gleich aus, aber faktisch gehören sie eben unserem Partnerunternehmen.
Das erinnert so ein bisschen an den Fahrdienstleister Uber, der ja dann auch Fahrer anstellt, die mit eigenen Privatwagen unterwegs sind oder mit Mietautos. Warum haben Sie sich nicht für mehr eigene Busse entschieden?
Sie hatten es gerade gesagt, Privatwagen unterwegs sind. Das ist der große Unterschied. Wir arbeiten mit wirklichen Unternehmen zusammen, die das auch schon seit Jahren tun, entweder im Schülerverkehr oder im Nahverkehr oder teilweise auch im Reiseverkehr. Und jetzt haben wir ihnen ermöglicht, eben zusätzliches Geschäftsfeld zu eröffnen. Und da ist es so, dass wir gucken, dass wir möglichst viele Verbindungen zusammenbringen müssen und deswegen attraktiv für den Kunden sind. Und das kann man nur in so einem Netzwerk. Und deswegen haben wir uns entschieden, mit Partnern zusammenzuarbeiten. Und die Geschwindigkeit ist eine Frage, die heutzutage relevant ist. Wenn wir selbst Busse gekauft hätten, peu à peu, hätte es sehr viel länger gedauert und wir hätten nicht so ein gutes Angebot auf die Straße bringen können. Und darüber hinaus, glaube ich, das ist ein gutes Zeichen für den deutschen Mittelstand. Dass man kann zeigen, dass es auch partnerschaftlich sehr gut funktioniert. Es muss nicht jeder immer alles tun.
Sie sagen, dass es attraktiv für den Kunden ist. Wie attraktiv ist es denn für den Partner, beispielsweise für den Busfahrer? Wenn ich jetzt einen Bus hätte und wollte bei Ihnen loslegen, was wäre der erste Schritt?
Also wenn Sie nur einen Bus hätten, würden wir Ihnen wahrscheinlich raten, das nochmal zu überdenken, weil da gehört schon auch eine gewisse Logistik dazu.
Sie haben ja auch nur einen.
Wir haben den Bus, um ein Regulatorik sozusagen, der gerecht zu werden. Das heißt, da geht es um ein Stück Papier. Wir betreiben den nicht. Der steht im Prinzip in der Laube in Berlin. Wenn Sie allerdings den Bus betreiben wollen und wirklich fahren wollen, ist ein Bus, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Sondern die Infrastruktur, die Sie brauchen, die Maintenance, also um den zu warten, den Bus, die ganze Fahrerplanung, die Reinigung. Wenn Sie nur ein Fahrzeug haben, glaube ich, würde ich Ihnen eher raten, das nochmal zu überdenken. Wenn Sie allerdings mehrere Fahrzeuge haben und das wirklich wollen, dann ist der erste Schritt, dass man sich überlegt, wo sitzen Sie, welche Strecke, welche Linien könnten für Sie irgendwie sinnvoll und wirtschaftlich betrieben werden. Und dann setzt man sich zusammen und überlegt sich eben die Konzepte, ne? Wie viele Fahrer, wie viele Busse, damit es eben auch alles sinnvoll betriebswirtschaftlich gebaut werden kann.
Sie sind ein Mitbegründer von Flixbus, vor 5 Jahren an den Markt gegangen, da als Start-up, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. So als kleines Start-up firmieren Sie schon lange nicht mehr. Wie viele Mitarbeiter haben Sie inzwischen?
Also aktuell ist es so, dass wir ungefähr 1200 Kollegen in der Zentrale haben. Die machen eben Marketing, Vertrieb, Technologie, gucken, dass die Busse auch allermeistens pünktlich sind und überwachen, dass das alles sicher und gut vonstatten geht. Und obendrauf kommen natürlich über 7000 Busfahrer, die jeden Tag die Kunden sicher und zuverlässig ans Ziel bringen. Also wir fühlen uns noch wie ein Startup, aber man kann auch schon sagen, wir sind ein kleiner Mittelständler.
Ja, die Wirtschaftswoche hat mal von dem unheimlichen Siegeszug von Flixbus geschrieben. Sie haben ja wirklich Fernbus, Megabus, Postbus, Bus oder auch Helö, die Fernbussparte der österreichischen Bahn, zugekauft. Sind Sie die Heuschrecke der Fernbusunternehmen?
Ich glaube nicht, dass wir die Heuschrecke sind. Unser Ziel ist es, günstige und nachhaltige Mobilität wirklich jedermann zur Verfügung zu stellen. Wir hatten in Zentraleuropa den Bus nicht so wirklich als Alternative zum Zug. Es gab dann die Mitfahrgelegenheit als Ausweichbewegung. Und als der Markt entstanden ist, haben sich da sehr, sehr viele getummelt. Und in unseren Augen, einige haben auch am Markt, am Kunden vorbei entwickelt. Und über die Zeit war das eben nicht erfolgreich. Und dann hatten wir die Chance, sozusagen zu konsolidieren und damit auch ein nachhaltig erfolgreiches Angebot für alle Beteiligten, die Partner, uns, aber vor allem auch den Kunden zu bauen. Und deswegen halte ich Heuschrecke nicht für den richtigen Begriff.
Wem gehört das Unternehmen denn auf dem Papier?
Auf dem Papier ist es auf alle Fälle noch ein gründergeführtes Unternehmen. Also ein Großteil gehört noch uns fünf Gründern. In der Geschäftsführung vor allem Jochen, André und ich noch tätig. Und daneben gibt es eine ganze Anzahl von Investoren. Das sind amerikanische Investoren dabei, das sind deutsche Investoren dabei, sowohl Venture Capital Investoren, also die es quasi professionell machen, das Investieren, als auch strategische Investoren wie hier Daimler, also quasi direkt vor der Haustür, und auch aus der ganz frühen Phase noch Privatpersonen, die einfach damals an uns geglaubt haben.
Es ist richtig, ein US-Investor, eine Fondsgesellschaft hält weiterhin den größten Anteil?
Ja, den größten Einzelanteil hält eine amerikanische Fondsgesellschaft, ein amerikanischer Investor im Prinzip, ja.
Jetzt habe ich in der Recherche versucht herauszufinden, wie denn die Gewinne von Flixbus sind, und habe da wenig finden können. Heißt das, Sie machen immer noch Verlust?
Nee, das heißt, wir sprechen da nicht drüber, weil wir Gott sei Dank auch nicht drüber sprechen müssen. Wir haben von den Investoren eine sehr freie Hand, also deswegen sage ich gründergeführtes Unternehmen, das sind allerhöchstens strategische Diskussionen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir seit 2017 profitabel wirtschaften. Und zwar nicht nur in Deutschland, das war schon 2016 der Fall, sondern als gesamte Gruppe. Und da sind wir recht stolz drauf. Allerdings veröffentlichen wir eben keine Zahlen darüber.
Aber wenn Sie doch so viele Partner haben, müsste das doch auch im Interesse der Partner sein, diese Zahlen auch irgendwo lesen zu können.
Also in dem Partnerkreis, genauso wie die Mitarbeiter, die haben natürlich nochmal ein anderes Detaillevel, als ich das jetzt der Öffentlichkeit preisgeben werde. Von daher haben wir den Eindruck, dass die schon sehr zufrieden sind. Wir haben jetzt auch nächste Woche, glaube ich, wieder unser jährliches Partnertreffen, wo wir genau über solche Dinge diskutieren. Aber die einzelne Zahl irgendwo zu lesen, ist, glaube ich, nicht relevant, sondern für den jeweiligen Partner ist relevant, dass sein Bus voll ist, dass seine Linie funktioniert und dass er am Ende des Monats sieht, dass sich das rentiert.
Ist das nicht eine ungewöhnliche Unternehmenspolitik, die Zahlen nicht zu veröffentlichen?
Naja, ich glaube, wir sind noch als GmbH ein privates Unternehmen, in privater Hand. Und da ist es durchaus üblich, die Zahlen nicht direkt zu veröffentlichen. Irgendwann, ab einer gewissen Größe, ist es ja durchaus so, dass sich Unternehmen damit beschäftigen, an die Börse zu gehen oder andere Unternehmensformen einzunehmen. Dann gibt es eine gewisse Veröffentlichungspflicht. Aber bei fast allen GmbHs, auch den klassischen schwäbischen Mittelständlern, dann liest man die Zahlen immer erst nachlaufend irgendwann im Bundesanzeiger. Die werden selten dann direkt im Jahr veröffentlicht.
Ja, wenn die Unternehmen an die Börse gehen wollen, wie Uber beispielsweise, dann werden sie geschätzt. Ich glaube, bei Uber sind es aktuell 120 Milliarden.
Na, ich glaube, ein bisschen weniger. Ich würde sagen, um die 60, aber ausreichend.
Da gehen die Zahlen dann weit auseinander. Das kommt dann auch schon mal vor. Auf was werden Sie aktuell geschätzt? Wissen
Sie? Das kann ich nicht sagen. Diese Schätzungen basieren normalerweise auf sogenannten Kapitalerhöhungen, die eben bei privaten Unternehmen wie der GmbH geschlossen passieren und nicht über eine Kapitalerhöhung am Aktienmarkt. Und unsere letzte Kapitalerhöhung ist schon, ich glaube, 1,5 Jahre her. Und von daher weiß ich es tatsächlich nicht wirklich. Wenn man der Presse glaubt, zum Beispiel die Wirtschaftswoche, hatten Sie gerade schon zitiert, soll das über 1 Milliarde sein, aber ich weiß es nicht. Und für mich ist es auch sekundär. Ne? Wichtig ist, dass es weiterhin Spaß macht, dass wir weiterhin wachsen, dass wir noch mehr Menschen begeistern können in grüne und nachhaltige Mobilität. Und wenn das dann entsprechend geschätzt wird, freuen wir uns, aber ist zweitrangig.
Wir wollten über die Kritik am Unternehmen sprechen. Die kommt gerade auch per Mail ins Studio rein von den SWR1-Hörern. Zum Beispiel Harald Bergheimer mailt gerade ins Studio: Ich bin sehr viel auf der Autobahn unterwegs. Die schlimmsten und rücksichtslosesten Fahrer sind die von Flixbus. Was sagen Sie dazu?
Also grundsätzlich kann ich dem jetzt nicht beipflichten. Allerdings ist es schon so, dass die Autobahnen immer voller werden und die Fahrer sind angehalten, auf der einen Seite rücksichtsvoll und sicher zu fahren, aber auf der anderen Seite natürlich auch ihren Fahrplan einzuhalten. Und das kann manchmal zu Konfliktsituationen kommen. Das ist nicht die Intention und wir beobachten das auch, sowohl technologiegestützt als eben auch, wenn jemand uns sich dann direkt bei uns meldet, wie der Hörer gerade, dass wir dem nachgehen und entgegen dem Ganzen mit Schulungen und Vorsichtsmaßnahmen Allerdings, wie gesagt.
Aber eine Schulung nutzt ja nichts. Sie wird ja auch die volle Autobahn nicht verändern.
Ja, wie gesagt, die Situation, dass die Autobahn immer voller wird und da ein ganzer Sack voll Raudis unterwegs ist, das ist natürlich nicht zu schulen. Man kann über die Zeit, wenn man merkt, dass es immer enger wird, und das tun wir auch, die Fahrpläne sozusagen entschlacken und etwas entzerren.
Aber wie oft wird das gemacht?
Normalerweise zweimal im Jahr, weil wir ein bisschen Fahrplanstabilität natürlich suchen und nicht sozusagen alle zwei Wochen irgendwie die Fahrpläne anpassen. Aber es gibt Sommer- und Winterfahrpläne, und wenn wir da über die Daten, also wir messen ja immer, ob die Busse zum Beispiel im Stau sind etc., wenn wir da über die Daten rausfinden, naja, das reicht immer nicht und dann kann es dazu führen, dass die auch etwas sportlich fahren, dann würden wir Fahrpläne anpassen, um denen mehr Luft zu geben. Und wie gesagt, wenn es ein grundsätzliches Thema ist, mal, weil immer der gleiche Fahrer vielleicht über die Stränge schlägt, dann gehen wir mit denen ins Gespräch. Dann gibt es, wie gesagt, Fahrsicherheitstraining etc. Bis hin zu entsprechenden Konsequenzen. Aber grundsätzlich, ich fahre doch recht häufig, ist es so, dass nicht jeder sich so darstellt, wie der Hörer das gerade geschrieben hat.
Wobei manche Fahrer vielleicht über die Stränge schlagen müssen, weil es anders gar nicht zu regeln ist. Es gab mal eine Reportage, werden Sie sicher auch kennen, des Teams Wallraff. Und dort hatte sich ein Reporter dann über 2 Jahre immer mal wieder als Fernbusfahrer anstellen lassen. Und der stellte dann fest, dass der Fahrplan regelmäßig so getaktet sei, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen auch gar nicht eingehalten werden konnten. Bei Stau fiel die Pause dann am nächsten Halt einfach weg. Wie haben Sie denn damals auf diese Reportage reagiert? Das war ja im Jahr 2017.
Ja, genau. Zweierlei. Zum einen haben wir die, ich nenne es mal, Anschuldigungen überprüft. Und dabei kam ja mittlerweile auch leider gerichtlich bestätigt raus, dass das zu großen Teilen falsch war. Also es war zum Beispiel nicht über 2 Jahre und er hat sich auch nicht entsprechend anstellen lassen. Also da waren leider sehr viele Behauptungen im Raum. Das ist eine. Nichtsdestotrotz haben wir dann angefangen, noch vermehrt zum Beispiel Kontrollen zu machen, Mystery Shopper mit an Bord zu schicken. Wir haben eine Institution geschaffen, die heißt bei uns regionale Operations Manager, die regelmäßig die Unternehmen besuchen und gucken, ob die betrieblichen Abläufe alles so passen. Und wir haben eben genauer noch in die Fahrpläne reingeguckt und haben jetzt einen regelmäßigen Verbesserungsprozess, der nicht nur sozusagen nachfragegestützt ist, sondern eben auch auf den Daten basiert, wie zum Beispiel Staus, Autobahnbaustellen und irgendwelche Verzögerungen, wo wir dann die Fahrpläne eben anpassen.
Was viele Mitfahrer ja auch dann feststellen, dass die Fahrer tatsächlich so übermüdet sind, dass schon Mitfahrer ausgestiegen sind, weil sie gesagt haben, mir ist das Risiko jetzt zu groß, in diesem Flixbus weiterzufahren.
Naja, also grundsätzlich ist das anspruchsvollste bei uns die Nachtlinie. Und da haben wir extra ein Nachtlinienkonzept erarbeitet, dass immer 2 Fahrer gleichzeitig auf dem Fahrzeug sein müssen, um sich gegenseitig zu überwachen vor allem. Und tagsüber ist es so, dass wir penibelst darauf achten, dass die ihre Lenk- und Ruhezeiten einhalten. Das wird ja auch elektronisch überwacht. Und bei Verstößen dagegen sind wir rigoros. Also da gibt es dann Abmahnungen und da wird auch ganz schnell mal dann ein Fahrer nicht mehr auf den Flixbus eingesetzt, was tatsächlich auch harte Konsequenzen für denjenigen haben kann. Aber wir müssen trotzdem dafür sorgen, dass die ausgeschlafen sind. Und das wiederum sind dann Diskussionen mit unseren Partnerunternehmen, dass die eben auch in anständigen Hotels untergebracht werden. Falls dann mal einer zu sehr irgendwie in die Nacht Netflix guckt, kann das vorkommen, soll aber nicht vorkommen. Und wie gesagt, auch da, wenn uns was gemeldet wird, gehen wir dem immer sofort nach, weil die Sicherheit ist das A und O und die wird durch den Fahrer besonders verkörpert.
Nur auch wenn es 2 Busfahrer gibt, es scheint ja so zu sein, dass ein Fahrer auch Snacks verkaufen muss und andere Dinge einfach auch tun muss. Ruhezeiten kommen dann wieder auch zu knapp.
Die Ruhezeiten, wie gesagt, sind gesetzlich geregelt. Das heißt, die sind normalerweise nicht während der Fahrt. Also es ist so, dass wenn der Fahrer mit seinem Beifahrer unterwegs ist, darf auch der Beifahrer nicht schlafen oder nicht nichts machen. Das wird nicht als Ruhezeit anerkannt, sondern Ruhezeit ist dann tatsächlich, wenn die quasi eine Pause haben. Und die Snacks müssen sie nicht verkaufen. Das können sie selbst machen. Das geht auf ihre eigene Rechnung. Da können sie quasi ein bisschen noch ihr Gehalt aufbessern, wenn sie mögen. Das ist sehr unterschiedlich. Manche machen das sehr eifrig. Andere sind eher keine Snackfans.
Sie sind europaweit Marktführer und das 5 Jahre nach der Unternehmensgründung. Haben Sie von Anfang an ganz bewusst hochgepokert, dass es läuft?
Nee, ehrlicherweise war es so, dass wir uns überlegt haben, was können wir mit dieser Liberalisierung machen? Was können wir irgendwie Gutes bauen, um gerade den Menschen auch in Deutschland und dann vielleicht später in Europa, da gab es einen Hintergedanken, einen Zusatzservice mobilitätsseitig anzubieten. Denn wie gesagt, es gab nur das individuelle Auto und es gab eben Flugzeuge und Züge. Und es war gerade in Deutschland alles relativ teuer. Und ja, es gab die Ausweichbewegung von Mitfahrzentralen. Aber wer schon mal in England oder auch in den USA unterwegs war, da gab es halt einfach auch Busse. Und da haben wir gedacht, mit der Liberalisierung können wir sowas auch in Deutschland vor allem und vielleicht mit dem Hintergedanken in Europa ein bisschen auf die Straße bringen, dass wir jetzt wirklich Marktführer in Europa sind und auch mittlerweile in den USA tätig sind. Das war jetzt nicht Teil des initialen Plans.
Sie haben das Unternehmen 2013 mit zwei Freunden gegründet. Sie hatten alle gut bezahlte Jobs. Sie waren bei Microsoft zum Beispiel. Wie weit war die Idee denn 2013 schon? Hatten Sie die 2 Jahre vorher und haben daran gearbeitet, um zu sagen, so jetzt können wir es auch wagen? Oder haben Sie sich einfach naiv an den Tisch gesetzt und jetzt kaufen wir mal einen Bus?
Nee, also ich glaube, wenn man sich für Unternehmertum entscheidet, sollte man alles sein, bloß nicht naiv. Das ist sehr gefährlich. Und ich denke auch, wir waren nicht naiv. Also wir haben 2013 dann gestartet, weil der Markt sich geöffnet hat. Aber wie Sie richtig gesagt haben, wir haben ungefähr 2 Jahre vorher angefangen, schon ein bisschen eher noch den Gedankenprozess zu entwickeln. Wir wollten unbedingt unternehmerisch tätig werden. Und es war am Anfang, waren noch einige andere Ideen im Rennen. Da war noch nicht klar, dass das mit den Bussen passiert. Erst als dann über den politischen Prozess klar war, dass dieser Markt geöffnet wird und mein Mitgründer André, der da sehr nah dran war.
André Schwemmlein und Jochen Engert sind
so
die Mitgründer.
Hat dann die Hand gehoben und hat gesagt, ich habe da im Koalitionsvertrag oder in dem Bericht über den Koalitionsvertrag gelesen, der Markt wird sich öffnen und es ist tatsächlich was Echtes, was zum Anfassen, da können wir einen Mehrwert liefern. Dann ging es in Richtung Busse und selbst dann haben wir noch fast 2 Jahre das vorbereitet, sich zu überlegen, welche Strecken machen Sinn, mit den ganzen Partnern sich zu unterhalten und zu diskutieren, was für ein Modell macht Sinn und dann den ganzen vertrieblichen Teil vorzubereiten, das dauert. Und dann waren wir quasi fertig, Anfang 2013, im Februar war das, und haben so angefangen, ich will nicht sagen, die Früchte zu ernten, zumindest die Früchte der Vorbereitung. Und dann ging es los.
9 von 10 Startups scheitern, heißt es immer. Welche Fehler haben Sie denn am Anfang gemacht?
Also wir haben eine ganze Menge Fehler gemacht. Wir haben zum Beispiel das erste Geld, das wir damals noch von der KfW über den Gründerkredit bekommen haben und auch von unserem ersten Investor, das haben wir ein bisschen zu sehr auf die Seite gelegt. Wir waren unsicher, weil eben auch das Gesetz noch nicht da war, waren wir in meinen Augen etwas zu zögerlich und mussten dann hinten raus, also das war Vollgas, die letzten 4 bis 6 Monate vor dem Start. Das hätte man entspannter machen können, wenn wir das Geld eher investiert hätten. Da hatten wir quasi noch Schiss.
Mehr Mut zum Risiko.
Genau.
Es gab doch früher mal diesen Spruch, wenn es billig ist, kann es nichts sein. Das scheint bei Ihnen nicht aufzugehen, ne?
Naja, grundsätzlich sind wir nicht mehr so billig, wie wir waren. Es gab ja mal diese legendären 9-Euro-Tickets und im Wettbewerb haben wir uns da klar positioniert.
Sie bieten gerade an Los Angeles, Las Vegas für 2,99 Dollar. Das ist mehr als billig.
Das ist richtig. Das werden Sie aber in einem gesättigten Markt wie in Deutschland oder in Europa nicht mehr sehen. In den USA sind wir frisch eingestiegen und wir haben da Wettbewerb durch Greyhound und Megabus zum Beispiel. Und weil wir auch zeigen wollen, dass wir Busfahren wieder sexy machen können, wie wir es in Europa auch getan haben. Und dadurch starten wir in den Markt und da ist es dann durchaus mal legitim, auf sich aufmerksam zu machen. Das sieht man auch im Einzelhandel andauernd, die Schlussverkäufe zum Beispiel. In Deutschland und Europa gibt es es nicht mehr. Da ist es so, dass wir einfach einen dauerhaft sinnvollen Preis erwirtschaften müssen, dass wir das ganze Konstrukt profitabel betreiben können, weil nur so hat der Kunde auch dauerhaft was davon, weil dann können wir eben entsprechende Strecken anbieten und neue Städte und Destinationen mit ins Netz nehmen.
Ihre Strategie ist also, den Schlussverkaufspreis umzudrehen, gleich mal mit dem Billigangebot zu starten, um dann immer teurer zu werden. Ist das Ihre Unternehmensstrategie?
Nee, ist eine Frage, wie die Kontingente sind. Also es geht nicht um immer teurer werden, es geht immer darum, wie wir sozusagen den Preis realisieren können. Das macht bei uns ja ein Stück weit eine Maschine, das heißt, es ist Angebot gesteuert. Wenn du am Anfang nicht so bekannt bist, ist der Bus ja auch noch leerer und insofern ist das Ticket günstiger und viele buchen dann sehr weit im Voraus. Und dann können Sie diese 2,99 sozusagen erreichen, wenn eine Strecke sehr bekannt ist und weiß ich nicht, ne, Freitag, München, Nürnberg wird's zum Beispiel, teurer. Da wird es einfach teurer. Das ist von der Logik eher ähnlich wie bei den Airlines.
Aber die Mitfahrer sagen ja, ich buche bei Flixbus, weil es billig ist. Bedienen Sie nicht auch gleichzeitig eine Schnäppchenmentalität?
Ich würde nicht mehr sagen, dass die Menschen das zwischenzeitlich noch sagen. Am Anfang war es so und grundsätzlich ist der Bus ja von den Produktionskosten günstiger als alles andere. Das heißt, es ist immer noch die günstigste Möglichkeit, egal was, im Schnitt von A nach B zu kommen auf
der
langen Distanz.
Die Bahn wäre da vielleicht so viele Staus, wie es auf der Straße gibt, doch noch interessanter.
Ja, das kann manchmal sein, aber je nachdem, wie ich buche, was es für eine Strecke ist, ist es halt signifikant teurer, teilweise ist es 4- oder 5-fache. Und deswegen glaube ich, ist das jemand, der günstige Mobilität will und vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, ist der Bus schon sehr angemessen. Aber es ist nicht mehr so, dass nur Schnäppchenjäger bei uns unterwegs sind, sondern die Menschen fahren auch, weil wir zum Beispiel Strecken anbieten und Destinationen anbieten, die bei der Bahn halt aus dem Netz gefallen sind, als Beispiel.
Künstliche Intelligenz ist bei Ihnen seit diesem Jahr auch ein Thema bei der Ticketbuchung. Inwiefern das?
Also ich spreche da eher von maschinellem Lernen, weil künstliche Intelligenz ist was wir noch in
Sie
sehr
wenigen...
Sie wollen
es ja gut verkaufen, damit es nicht Angst macht. Ne?
Naja, der Fakt ist, dass die meisten Menschen, die von künstlicher Intelligenz sprechen, offensichtlich keine Ahnung davon haben, weil künstliche Intelligenz gibt es in den wenigsten Feldern. Und es wird auch in den wenigsten Feldern benötigt. Was wir brauchen, sind Algorithmen, die sehr, sehr schnell entscheiden und aufgrund von ganz, ganz vielen Inputfaktoren immer die richtige Entscheidung treffen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Buchung über neue Destinationen nachdenken, dann muss ich eben wissen, wo passiert Verkehr? Wo wollen die Menschen irgendwie von A nach B fahren? Und das ist so ein komplexes Konstrukt, das ist so ein Stück weit wie die Gravitationstheorie, das können wir Menschen nicht mehr sinnvoll machen und da brauche ich Computer, die das automatisch und maschinell lernend machen, weil sich das eben auch verändert und deswegen lernend.
Ich dachte jetzt gerade eher an den Nutzer und der jetzt auch den Google-Sprachassistenten nutzen kann. Inwiefern? Vielleicht können Sie das kurz erklären.
Das tatsächlich ist ein Stück weit künstliche Intelligenz, wobei die Technologie ja von Google bereitgestellt wird, aber wir sind schon so, dass wir uns mit vielen Innovationen beschäftigen und der Google-Sprachassistent oder auch der Amazon-Sprachassistent sind zwei Dinge, mit denen wir gerade herumspielen, auch sehr erfolgreich, denn ich glaube wirklich, dass das sprachgestützte Buchen oder auch Beauskunften, das wird in Zukunft immer relevanter, denn dann kann ich einfach aufhören zu tippen und das ist perfekt und da ist es so, dass wir mit Google zusammen den Flixbus-Assistenten, da können Sie jetzt buchen, da können Sie fragen, wo es von wo nach wo geht. Und das funktioniert sehr, sehr gut.
Der Fahrdienstvermittler Uber wurde heftig kritisiert, weil er zu viele Daten seiner Nutzer speichert. Sie arbeiten jetzt mit Google zusammen. Google ist natürlich an Daten interessiert. Wie wollen Sie das umgehen?
Also man kann immer gucken mit Google oder auch Amazon, was man für eine Übereinkunft trifft. Und wir haben ja gesagt, dass wir Daten nicht an Dritte weitergeben. Und das gilt genauso für Google wie für Amazon oder eben auch Facebook und das tun wir. Man muss nur das weitergeben, was absolut notwendig ist und damit kann ich dann erstmal beauskunften.
Was ist das bei Ihnen?
Na, im Zweifel ist es so, von wo nach wo wollen Sie fahren. Das heißt, wenn Sie daheim einen Alexa haben oder eben Google Home, dann melden Sie sich da an und dann haben Sie da die Nutzungsbedingungen von Google sozusagen akzeptiert. Der kennt Sie ja, damit Sie sie auch steuern dürfen. Und dann kann der natürlich, wenn er die Flixbus-App installiert hat, das zusammenmatchen mit wo, von wo nach wo wollen Sie fahren oder was ist Ihr Interesse. Und das ist sozusagen das Mindestmaß. Aber das geht nicht nur über uns, sondern vor allem über die Aktivierung von je nachdem Google, Alexa und wie sie alle heißen.
Wir wollten diese Runde auch den SWR1-Hörern widmen, die sich per Mail ins Studio melden. Wir werden nicht alles durchgehen können. Hier kommt nämlich unglaublich viel rein, aber vielleicht mal so ein paar Beispiele aus Rutesheim von Oliver Paulucci zum Beispiel. Und der schreibt, er und sein Bruder waren unterwegs, sie wollten in Mailand einsteigen und auf dem Handy war eine falsche Buchung, ein Fehler von Flixbus. Der Fahrer wollte uns nicht mitnehmen, ich musste nochmals bezahlen, das Geld wurde nicht zurückerstattet. Ist vielleicht ein Fall, der häufiger vorkommt.
Ja, hallo Oliver, das tut mir leid, dass Ihnen das passiert ist und ehrlicherweise kommt der Fall nicht häufiger vor und das soll er auch nicht. Und das ist offensichtlich ein Thema von uns gewesen. Da gibt es nur die Möglichkeit zu insistieren und zu sagen, hey, Screenshot, wie auch immer, das ist eine falsche Buchung gewesen, wir wurden nicht mitgenommen, bitte bucht mir das Geld zurück.
Über welche Beschwerdestelle geht es am schnellsten bei Ihnen?
Am schnellsten ist tatsächlich das E-Mail-Formular, also nicht die E-Mail schreiben, sondern das Formular auf der Webseite, weil da wird es dann direkt vorsortiert und damit kannst du dann auch die entsprechende Dringlichkeit von Anfang an bekommen und damit geht es am schnellsten.
Ingrid Draxler schreibt per WhatsApp, schönen guten Morgen, ich finde Flixbus auch eine tolle Einrichtung, bin auch schon günstig nach München gefahren, habe aber gehört, dass manchmal Gepäck weg ist, also von jemandem mitgenommen wurde. Wie kann man das verhindern? Man kann doch nicht bei jedem Stopp mit aussteigen und auf sein Gepäck aufpassen.
Das ist richtig, Frau Draxler. Also erstmal vielen Dank für das Kompliment. Das ist auch nicht unsere Intention, auszusteigen. Der Fahrer ist dazu da, geordnetes Gepäck ein- und auszuladen. Dennoch ist es so, dass gerade bei großem Aufkommen das durchaus eine Herausforderung ist. Deswegen testen wir da viele verschiedene Dinge. Gepäckbänder im Sinne, also so eine Art Tags nenne ich es mal, wie bei der Airline. Auch Kameraüberwachung, da muss man wieder vorsichtig sein, wegen den Persönlichkeitsrechten. Elektronische Lösungen, wo so ein Tracking sozusagen möglich ist. Also da gibt es einiges, was wir jetzt testen, um das Ganze noch sicherer zu machen, damit es sich auch besser anfühlt. Aber grundsätzlich sollte kein Gepäck wegkommen und es ist auch die Seltenheit, aber wir verstehen schon das Gefühl dahinter und wollen das noch verbessern.
Es ist gerade interessant zu beobachten, wie Ihr Interviewtraining, was Sie anscheinend gemacht haben, ist eine Wirkung zeigt. Sie gucken nämlich gerade in unsere Kamera, um auch die Hörerfragen zu beantworten. Also es lohnt sich dann auch in den Podcast reinzukommen. gucken.
Weil wenn eine E-Mail ist, dann weiß ich nicht, mit wem ich gerade spreche und dann die
völlig
E-Mail ja
Ordnung.
Nicht von Ihnen ist.
Aber es wirkt sehr geschult in jedem Fall. Sie machen doch Trainings.
Das freut mich. Tatsächlich nicht. Also noch nicht extern. Natürlich haben wir eine Presseabteilung und eine Kollegin, die bestimmt auch aufmerksam zuhört, die mir immer Feedback gibt.
Die Noten gibt es dann anschließend.
Aber, genau, die Noten gibt es anschließend.
Noch schnell zu einer Hörerfrage aus Tübingen nämlich. Maria Rosa schreibt uns und sehr lang, ich fasse es jetzt kurz zusammen. Sie sind nämlich früher gerne Flixbus gefahren, aber jetzt nicht mehr so gerne. Da gibt es verschiedene Standards, wo sie sagt, es ist einfach schlechter geworden. Ganz egal, ob Berlin, Mailand, Norditalien, jedes Mal Urin am Boden, ein sehr dreckiges WC. Und das demotiviert total, egal wie günstig das Ticket ist, schreibt sie. Und das ist vermutlich ein Punkt, der sehr häufig vorkommt.
Ja, in der Tat ist es ein Punkt, den die Frau Rosa da hat, der zu oft vorkommt. Das ist auch wortwörtlich mit Verlaub ein Scheißthema. Allerdings für uns ein bisschen eine schwierige Angelegenheit. Wir haben da jetzt schon mit unserem Partner einiges gemacht, was die Reinigung angeht. Dummerweise sind diese Busse nicht dazu konzipiert. Das sind vom Hersteller sogenannte Notfalltoiletten. Und wir sind da mit allen großen Herstellern, sei es der MAN oder Daimler, in Gesprächen, um das zu verbessern, weil die Dinger sind quasi nicht sinnvoll sauber zu halten. Das ist, also ich habe es selber mir schon angeguckt und habe eine Toilette gewartet sozusagen.
Das wäre doch eine Marktlücke.
In der Tat. Ist jetzt nicht so, als ob wir noch nie drüber nachgedacht hätten, selbst Busse zu bauen, aber man hat ja bei den Kollegen von Tesla gesehen, das in der Serienproduktion dann wirklich auf die Straße zu bringen, ist doch etwas aufwendiger. Das ist aber ein Thema, das ist ein Herzensthema und ich werde da persönlich weiter dranbleiben, denn das stößt mir auch hin und wieder auf.
Was braucht es, um heute ein erfolgreicher Gründer zu sein? Daniel Kraus, Gründer von Flixbus, hat einige Stichworte noch genannt, Sie wollten noch mehr nennen.
Stimmt. Eigentlich wollte ich noch Durchhaltevermögen mit anbringen, denn das ist tatsächlich wichtig. Also man kann heutzutage kein Unternehmen gründen, weil man irgendwie kurzfristig reich werden will, was häufig in Berlin und Co. proklamiert wird. Dann sollte man besser Lotto spielen, Investmentbanker oder Strategieberater werden. Unternehmen gründen bedeutet, einer gesellschaftlichen Veranstaltung sozusagen beizuwohnen, wie es der Herr Dürr gesagt hat, in die Weltveränderer. Und das dauert länger und deswegen
braucht man Durchhalte. Ein Buch, was Sie gemeinsam, ein Gesprächsbuch mit dem Unternehmer Heinz Dürr, der ja
Korrekt.
Auch Bahnchef war.
Das
ist auch verlinkt bei uns auf der Seite über swr1.de. Das Durchhaltevermögen haben Sie vielleicht auch teilweise von Ihrem Großvater übernommen. Ich zitiere Sie mal. Sie sollen über ihn gesagt haben, das sei der geilste Typ der Welt. Was hat Sie denn an ihm so fasziniert?
Naja, also grundsätzlich war mein Großvater ein wahnsinnig ausgeglichener Mensch und er war vor allem sehr dankbar und sehr zufrieden. Ich meine, in seiner Generation haben die alle den Weltkrieg mitgemacht und haben sehr Schreckliches erlebt. Der war danach Polizist und ganz normaler Beamter, hat sich also sozusagen mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt, wie auch der Staat in unser Leben eingreift und hat sich beispielsweise sein ganzes Leben lang immer freiwillig gesetzlich versichert, weil er diese Trennung nicht mochte und war auf der anderen Seite aber, wie gesagt, immer ein sehr ausgeglichener und dankbarer Mensch und ruhte in sich selbst und das hat mich immer sehr begeistert, also dass da jetzt nicht irgendwie einer sagt und rumrennt, ich muss jetzt hier, was weiß ich alles, ja, das ist einfach nur zufrieden sein, das ist wichtig.
Das ist den Anspruch, den Sie an sich haben. Sie sind in Neheim im Sauerland geboren, in Neheim Hüsten, in der Nähe von Nürnberg dann aufgewachsen. Und ich glaube, mit dem Thema Reisen hatten Sie auch durch Ihre Mutter schon zu tun.
Ja, das stimmt, ja. Meine Mutter war zu dem Zeitpunkt, als ich auf die Welt gekommen bin, Stewardess. Und deswegen war ich auch als kleines Kind schon hin und wieder unterwegs, vielleicht häufiger als es andere kleine Kinder sind, wobei ich die genaue Anzahl und so nicht mehr weiß. Und da hat aber dann auch, glaube ich, dieser große Einfluss meiner Großeltern, speziell meines Opas, begonnen, weil die in der Zeit, wo meine Mutter unterwegs war, dann auch auf mich aufgepasst haben.
Sie müssen dennoch auch sehr viel rumgekommen sein. Sie haben 7 Schulen besucht und wurden teilweise auch gegangen. Ist das richtig?
Das ist richtig. Ich weiß nicht, ob ich die Besuche mit Reisen sozusagen gleichsetzen würde. Aber ja, ich habe eine Menge Schulen besucht aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Ich bin einmal abgehauen, ich bin einmal gegangen worden und einige habe ich sozusagen auch durch Umziehe gewechselt oder weil ich nicht der fleißigste Schüler war. Das heißt, ich hatte dann bei den weiterführenden Schulen mal mit einem Gymnasium angefangen und dann über die Realschule mit einer Fachoberschule geendet. Also das war eine sehr bewegende Schullaufzeit.
Das macht ja neugierig, einmal abgehauen, einmal gegangen worden. Vielleicht noch ein paar Details dazu.
Ja, das Abhauen war tatsächlich auf einem Internat. Letztlich waren meine Eltern und meine Familie waren der Auffassung, ich bin zu sehr abgesunken und interessiere mich für andere Dinge und wäre vermeintlich hochbegabt gewesen. Und deswegen haben sie mich auf ein entsprechendes Internat geschickt. Aber da waren auch andere vermeintlich Hochbegabte und ich habe mich so gar nicht in dem Umfeld gesehen, sondern wollte lieber Skateboard fahren. Und deswegen habe ich dann um es auf den Punkt zu bringen, glaube ich, meine Mutter erpresst. Aber
inwiefern?
Naja, weil das Internat war dann sehr viel näher noch sozusagen an dem Wohnort meines Vaters Richtung Sauerland. Und ich habe gesagt, also kannst du gleich vergessen, ne? Wenn ihr mich da hinzwingt, dann
geht's in Sauerland.
Dann können wir da hier nochmal drüber reden, wer denn die Sorgerecht hat und so.
Und das gegangen worden?
Da, wie gesagt, alleinerziehende Mutter. Und das war ein Gymnasium in Nürnberg. Da musste man am Anfang Unterschriftproben abgeben. Und zwar Mutter und Vater für Absenten. Und da habe ich mir gedacht, naja, Vater wird wohl keiner unterschreiben, kann ich auch selbst machen. Das ist dann nach einer Zeit aufgeflogen und ich hätte auch alle möglichen Strafen hingenommen und nur hat mir die Schulleiterin quasi Unterschriftenfälschung vorgeworfen. Und das war, ich habe das ein bisschen differenzierter gesehen und dann war so die Annahme, okay, dann kannst du auch gleich, wenn du nicht das einziehst, dann brauche ich dich hier nicht. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann gehe ich halt.
Wir waren gerade bei Ihrem Lebensweg, waren bis zum von der Schule einmal geflohen und einmal gegangen worden gekommen und dann an der Stelle geendet, dass Sie Wirtschaftsinformatik an der FH gelernt haben und an der Fernuni in Hagen studiert haben. Warum haben Sie sich für die Fernuni entschieden?
Das war reines Interesse. Ich bin da gerade aus China zurückgekommen und habe dann angefangen, auch über ein Unternehmen hier im Ländle, die Marquardt GmbH, zu arbeiten. Und dann habe ich mich nebenbei für volkswirtschaftliche Zusammenhänge interessiert und das war das Angebot der Fernuni ganz gut und deswegen.
In China waren Sie, glaube ich, auch eine ganz gewisse Zeit. Was haben Sie sich denn vielleicht da auch für das Unternehmen Flixbus abgeguckt?
Also was mir China oder, also da habe ich studiert, aber auch das Arbeiten in den USA gebracht hat, ist, dass es wirklich wahnsinnig wichtig ist, offen und tolerant zu sein, weil es einfach so viele unterschiedliche Menschen gibt und jetzt nicht so krass wie China, USA und Deutschland, sondern auch verschiedene Kundengruppen. Ja? Die sind eben männlich, weiblich, älter, jünger. Haben Migrationshintergrund oder nicht. Und man muss eben auf alle eingehen. Und in meinen Augen sollten auch allen alle gleich wichtig sein. Und das lernt man natürlich, wenn man als Gast sehr viel unterwegs ist.
Sie erobern gerade den amerikanischen Markt. Wann kommt der chinesische Markt?
Mal gucken. Also es ist nicht so, dass wir da noch nie drüber nachgedacht hätten. Und wenn USA weiterhin so gut funktioniert, wie es angefangen hat, dann schielen wir durchaus auch in Richtung Osten. Allerdings ist China natürlich jetzt gerade sehr stark im Umbruch und staatlich wahnsinnig durchsetzt. Ne? Also die bauen Hochgeschwindigkeitszüge innerhalb von, also jetzt übertrieben gesprochen, Wochen und auch zu entsprechenden Preisen. Da ist jetzt für ein westliches privatwirtschaftliches Unternehmen fraglich, ob wir das sinnvoll Fuß fassen können. Das hat man ja auch bei anderen amerikanischen Unternehmen gesehen, die sich wieder zurückziehen mussten. Aber zwischen China und Deutschland sind noch einige andere Länder, die vielleicht vielversprechend sind.
Ist Flixbus denn auch ein Symbol für einen gewissen Größenwahn?
Ich glaube nicht. Flixbus ist tatsächlich eher ein Symbol für Individualität und für die Möglichkeit, heutzutage durch Technologie neues und altes Geschäft gut zueinander zu bringen und das so zu verbinden, dass es einen Zusatznutzen gibt. Aber ich glaube nicht, dass wir für Größenwahnsinnig stehen. Wir stehen allerdings für erfolgreiches deutsches Unternehmertum und darauf sind wir auch stolz, dass nicht nur amerikanische Jungunternehmen aus dem Silicon Valley erfolgreich sein können, sondern eben auch deutsche.
Aber es gibt sicherlich auch viele Kunden, die auf ländliche Verbindungen hoffen, die aber einfach nicht kommen. Also erstmal den deutschen Markt auch gut zu bedienen, ist kein Ziel für Sie.
Doch, wir sind ja auch über die letzten Jahre gerade im ländlichen Raum, also was Mittelstädte angeht und was kleinere Städte angeht, in Deutschland gewachsen. Und in Deutschland werden wir auch vorwiegend dichter. Also es gibt jetzt nicht nur irgendwie ganz vogelwilde neue Strecken, weil wir einfach schon sehr verbreitet sind, sondern wir werden dichter und dann kommt eben nochmal ein kleineres Städtchen dazu. Und das haben wir über die letzten Jahre gezeigt und es wird auch weiter so gehen. Von daher sind wir auf unser Angebot in Deutschland sehr stolz und wohingegen die Bahn manchmal Verbindungen rausnimmt, sind wir da auch noch am Wachsen.
Wo sehen Sie denn Flixbus in 10 Jahren?
Ich hoffe weiterhin so erfolgreich wie jetzt. Im besten Fall natürlich noch mal ein Stück ökologischer, vielleicht durch hybride Antriebe oder durch Elektrobusse und eventuell eben nicht nur auf der Straße unterwegs, sondern auch auf der Schiene.
Damit haben Sie auch schon angefangen. Ich danke für die Einblicke. Daniel Kraus heute Vormittag in S1, Leute.
Eins gehört.